ARD Sounds.
Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
Serhi steht auf einem großen betonierten Platz, der von Lautsprechern beschallt wird. Hinter ihm steht ein Betonklotz aus den 60er Jahren, auf dem das Wappen mit dem ukrainischen Dreizack prangt. Das Gebäude des Stadtrats im Herzen der Stadt.
Wir stehen jetzt vor dem Stadtrat von Slowjansk. Schon 2014 haben pro-russische Separatisten das Gebäude besetzt. Man kann sagen, dass der Krieg in Slowjansk begonnen hat. Viele Menschen im Donbass glauben, dass der Krieg genau dort enden wird, wo er begann.
Der Luftalarm unterbricht ihn. Eigentlich wollte er erzählen, wie Slowjansk vor 12 Jahren wieder befreit wurde und zum Symbol des Krieges im Donbass geworden ist. Stattdessen greift Serhi zum Handy. Er bringt in Erfahrung, was da gerade auf die Stadt zufliegt.
Ihr müsst verstehen, dass ihr es mit einem Kommandeur der Flugabwehr zu tun habt. Das heißt, er hat alle operativen Informationen, wohin eine Gleitbombe etwa fliegt. Er hat bestimmte Markierungen, Koordinaten.
Sagt sein Begleiter. 2 russische Gleitbomben, erfährt Kommandeur Serhi aus dem Leitstand. In 5 Minuten sollen sie irgendwo in der Stadt einschlagen. Beide sind Soldaten der 54. Brigade. Serhi ist 33 Jahre alt und Kommandeur der Luftverteidigung. Ihre Einheit verteidigt den Himmel über Slowjansk.
Man muss genau hinhören. Wenn es pfeift, dann habt ihr 4 bis 5 Sekunden, um euch hinzuwerfen mit dem Gesicht zum Boden.
Ein Kap, das ist eine Gleitbombe. Das Wort ist entlang der Front allgegenwärtig. Es bezeichnet gelenkte Fliegerbomben, die von russischen Flugzeugen aus abgeworfen werden. Sie haben Flügel und können mit einem GPS-Signal auf ein Ziel gesteuert werden. Ihre Sprengkraft ist gewaltig, ihre Zielgenauigkeit meist dürftig. Tausende Kaps wirft Russland jeden Monat auf ukrainische Städte und Dörfer.
Ihre Taktik ist Terror. Die Russen können an der Front nicht durchbrechen, also setzen sie auf Terror gegen Zivilisten.
Sagt Serhi. Bis zur Front sind es vom Stadtrand keine 15 Kilometer. Und sie rückt jeden Tag ein kleines Stück näher. Serhi selbst kommt aus Kostjantinivka, einem Ort ganz in der Nähe, der in diesem Jahr das Epizentrum des Krieges ist.
Es tut mir weh. Es ist mein Heimatort, in dem ich geboren wurde und aufgewachsen bin. Ich habe dort gelebt, habe dort geheiratet, meine Eltern auch. Wir hatten alles, Arbeit, ein Haus, eine Datscha, eine Wohnung, Pläne für die Zukunft. Aber der Feind hat beschlossen, einfach alles zu zerstören.
Der Luftalarm ist vorbei. Die Gleitbomben sind vor der Stadt niedergegangen, denn ihr GPS-Signal wurde von Serhis Einheit gestört. Der Lautsprecher auf dem Platz geht wieder an. Er informiert, wo Bürger Entschädigungen beantragen können, wenn ihr Haus zerstört wurde. Zivilschutz durch öffentliche Lautsprecherdurchsagen auf zentralen Plätzen, das ist ein Erbe der Sowjetzeit. Wo früher auch Parteipropaganda lief, tönt seit den 90er Jahren meist nur die Werbung. Doch seit Krieg ist, haben die Lautsprecher wieder ihren ursprünglichen Zweck zurückgewonnen.
Alle sagen, dass mich diese Gleitbomben und Raketen ständig verfolgen. Wohin ich auch fahre, es knallt. Ich dachte schon, vielleicht haben mir die Russen irgendeinen Peilsender an meiner Kleidung oder an meinem Auto angebracht. Aber es ist wohl einfach Pech oder Schicksal.
Sagt Serhi, der Kommandeur. Schon mehrere Male habe er Angriffe nur knapp überlebt. Einmal ist eine Rakete nur 40 Meter entfernt von ihm explodiert. Das war in der Nähe von hier, an den Salzseen von Slowjansk. Vor dem Krieg war es ein berühmter Kurort. Jetzt ist das Baden hier lebensgefährlich. Erst am Tag zuvor ist dort ein Mann schwer verwundet worden. Die russische Sommeroffensive läuft. Aber die Front verschiebt sich nur sehr langsam zugunsten der Russen, sagt der Kommandeur. Er gibt sich optimistisch, wenn er über den Ballungsraum spricht.
Die Agglomeration von Slowjansk und Kramatorsk liegt auf einem für uns sehr günstigen Höhenzug. Wir sehen den Gegner, woher er angreift, wie er angreift. Es gibt laufend Aufklärung und wir haben die Mittel, um ihn zu zerstören.
Aber ob und wie lange die Ukraine den Festungsgürtel im Donbass wirklich halten kann, darüber gehen die Meinungen unter Militärs und Experten auseinander.
Schwer zu sagen, aber noch ist hier halbwegs normales Leben. Die Menschen arbeiten. Es gibt Licht und fließend Wasser. Das ist doch wunderbar.
Licht und fließend Wasser. Ist es das, was die Menschen in dieser Zwischenwelt ausharren lässt, in der permanent die Lebensgefahr und banaler Alltag verschmelzen? Entlang aller Haupt- und Zufahrtsstraßen der Stadt stehen hohe Masten aufgereiht. An ihnen hängt grobmaschiges Fischernetz. Es verhängt die Straße wie ein Himmelbett, kilometerlange Tunnel aus Netzen. In ihnen sollen sich die kleinen, wendigen Kamikaze-Drohnen verfangen. Denn die russischen FPV-Drohnen erreichen schon einige Stadtviertel, wo sie Autos und Menschen jagen. Wir laufen unter den Netzen vorbei an einem Container aus dickem Beton. Ein mobiler Luftschutzbunker, der an einer Kreuzung unter einer Laterne steht. Eine Straße weiter betreten wir Milanas Barbershop. Eine junge Frau schneidet einem Mann den Bart.
Ich habe viele Kunden. Wenn du arbeitest, dann denkst du an nichts. Klar, wenn es knallt vielleicht. Hier sind neulich die Fenster rausgeflogen. Aber ich habe neue reinmachen lassen und wir arbeiten weiter. Ja, FPV-Drohnen fliegen rum. In manchen Stadtteilen mehr und hier weniger. Sie jagen zivile Fahrzeuge, fliegen in Häuser, töten Menschen. Wenn es auch hier im Zentrum schlimmer wird, dann müssen wir weg. Aber bisher bleiben wir, je nach Lage.
Milana ist 25, eine Einheimische. Vor 4 Jahren hat sie ihren Barbershop eröffnet. Beim Bartschneiden hat sie auch ihren Ehemann kennengelernt.
Wir haben uns in Slowjansk kennengelernt, vor 4 Jahren, hier im Friseurladen. Er kommt aus Bachmut, ist Soldat und hier in Slowjansk stationiert. Er kam monatelang immer wieder zu mir, hat mir einen Antrag gemacht. Jetzt leben wir zusammen, haben geheiratet, hier in Slowjansk.
Auch deswegen will Milana nicht weg von hier. Die Stadt ist ihr Heimat und Erinnerung zugleich. Sie ist in Slowjansk geboren worden, hat ihre Kindheit hier verbracht und ihre Jugend. Doch statt neue Erinnerungen zu sammeln, sterben die Alten. So wie ihre eigenen Freunde.
Sie haben meinen Kindergarten und meine Schule zerstört. Dort sind schon meine Großeltern und meine Eltern hingegangen. Ich dachte, auch meine Kinder werden dorthin gehen. Aber leider nein.
Zurück auf der Straße. Der Lautsprecher tönt. Das Leben geht weiter. Diesen Frühling sind in Slowjansk 1000 Kinder zur Welt gekommen. Dass die Geburtsstation Ende Juni nach russischem Beschuss geschlossen wurde, das sagt die Stimme nicht. Im Block nebenan ist ein Pfandleihhaus. Hier arbeitet Elena. Auch sie hat noch keine Pläne, wegzugehen.
Solange es Arbeit gibt, muss man arbeiten. Alles funktioniert, die Banken, die Wasserversorgung, die Gasversorgung. Man ist zu Hause, es ist warm, schön warm, alles ist in Ordnung.
Im Regal liegen hinter Vitrinen einige Handys, Tablets und Laptops. Früher hat sie auch viele Mixer und Küchengeräte verkauft. Inzwischen sind es Uhren und Messer. Die meisten ihrer Kunden sind nun Soldaten. Die sind in der Stadt allgegenwärtig und machen einen beträchtlichen Anteil der Bevölkerung aus. Wie überall in frontnahen Städten und Dörfern. Von ihrem Sold leben die Kaffeebesitzer, die Barbetreiber und Marktfrauen. Und Elena.
Wir sind auch weggegangen, aber dann wurden wir zurückgekommen, weil wir nicht mehr arbeiten konnten.
Sie ist schon einmal vor dem Krieg geflohen, zusammen mit ihrer Familie in die Zentralukraine. Aber es gab dort keine Arbeit. Also ist sie nach einem halben Jahr wieder nach Slowjansk zurückgekehrt. Hier gibt es zwar Bomben, aber auch das Pfandleihhaus, in dem sie weiterarbeiten und den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder verdienen kann. Auch das ist eine Wahrheit der frontnahen Region. Viele Menschen bleiben, weil sie sich das Leben als Flüchtling nicht leisten können. Staatliche Beihilfen für Binnenvertriebene gibt es kaum. 40 bis 60 Euro im Monat. Viel zu wenig, um sich davon auch nur das Essen zu kaufen. Andere sind schlichtweg zu alt, zu schwach oder zu demotiviert, um woanders hinzugehen. Sie harren aus und warten ab.
Wir warten jeden Tag darauf, dass der Krieg ein Ende hat. Wir sind es alle leid. Ich möchte einfach nur in Ruhe leben.
In der Nähe ist ein Café. Hier treffen wir Valeria. Sie ist 28 und auch sie ist in Slowjansk geboren worden und ist hier aufgewachsen. Jetzt lebt sie in der Nachbarstadt Kramatorsk, 10 Kilometer weit weg. Rund 50.000 Menschen leben dort noch. Vor dem Krieg waren es viermal so viele. In Kramatorsk ist die Situation noch viel schlimmer als in Slowjansk.
Bei mir schlagen ständig Gleitbomben und Drohnen ein. Eine Shahed-Drohne ist in mein Wohnhaus eingeschlagen. Ich lebe im 9. Stock, sie schlug im 6. ein. Meine Reaktion ist schon ein bisschen Donbass-typisch, also abgestumpft. Ich denke mir, wenn sie in mein Fenster fliegen würde, würde ich sowieso nichts mehr merken. Man gewöhnt sich daran. Aber das ist das Schlimmste, dass alle deine Wahrnehmungen abstumpfen. Da fliegt sie eben. Wir hören die Explosionen, wenn wir schlafen gehen. Wir hören die Explosionen, wenn wir aufwachen. Das ist schon wie eine Lebensweise. Das ist eben dieser Donbass-Lifestyle.
Valeria hat eine zierliche Statur und trägt eine markante Brille. Auf ihrem Top sind olivgrüne Kätzchen zu sehen, die ein Muster in Flecktarn ergeben. Sie verraten, dass sie Soldatin ist. Genauer, Major und Sprecherin der 30. Brigade, deren Truppen im Süden von Kramatorsk die russischen Angriffe abwehren. Valeria ist eine Verteidigerin.
Das Risiko, hier zu bleiben, ist gerechtfertigt. Denn jeder von uns trägt ein Stück Leben in diese Stadt. Wenn wir alle weggehen und die Stadt verlassen, dann endet das Leben hier. Solange hier Menschen sind, gibt es Leben.
Vor einigen Wochen haben die Behörden allerdings die Zwangsevakuierung von Familien mit Kindern aus mehreren Stadtteilen der beiden Städte angeordnet. Der Zugverkehr wurde schon Ende letzten Jahres eingestellt. Aber für Valeria heißt das nicht, dass diese Städte sterben.
Wenn eine Zwangsevakuierung durchgeführt wird, ist das ein Zeichen dafür, dass einer Stadt sozusagen ein Tourniquet angelegt wird, ein Druckverband gegen das Ausbluten. Aber deswegen darf man doch nicht aufgeben. Man muss weiterkämpfen und hoffen.
Ohne den Krieg wäre sie nie zur Armee gegangen, das weiß Valeria sicher. Aber Russland hat schon vor 12 Jahren angegriffen. Da war Valeria noch ein Teenager und hat in ihrer Geburtsstadt Slowjansk gelebt.
2014 habe ich die Besatzung in der Stadt erlebt. Ich war damals 16. Mein Leben ist seitdem in ein Vorher und Nachher geteilt. Ich wollte immer hier bleiben, studieren und in Donetsk leben. Deswegen bin ich eigentlich beim Militär, weil ich nach Donetsk zurückkehren möchte. Ich habe verstanden, dass man nicht einfach ausreisen und irgendwo im Ausland abwarten kann, bis alle unsere besetzten Gebiete befreit sind. Man muss selbst etwas tun. Deswegen bin ich hier. Ich kann Ihnen gar nicht mehr sagen, wie die Stadt war, als ich klein war. Denn für mich dauert dieser Krieg schon über die Hälfte meines Lebens.
Sie hat diese Gegend geliebt. Den Zugang zum Schwarzen Meer, die Rosenparks in Donetsk. Es sei das New York der Ukraine gewesen, sagt sie. Sie will dafür kämpfen, dass ihre Geburtsstadt ukrainisch bleibt.
Das wird jetzt merkwürdig klingen für Sie. Ich sterbe lieber irgendwo hier, als mit anzusehen, dass über Slowjansk die russische Fahne gehisst wird. Das könnte ich nicht ertragen.
Zurück auf der Straße, unter den Fischernetzen. Der Lautsprecher vor dem Stadtrat macht Werbung. Pizza auf Rädern. Das Leben geht weiter im Donbass-Style.